Hallo und herzlich willkommen zum Einkauf-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um den Einkauf. Strategie, Weiterbildung, Insiderwissen und vielem mehr. Ich bin Dennis Rosbach von der CypeX Group. Viel Spaß beim Hören. Und damit herzlich willkommen zurück beim Einkauf-Podcast bei Episode 2. Heute beschäftigen wir uns, wie angekündigt, mit den Themen Abkürzungen, Fachbegriffe und Fremdwörtern im Einkauf. So, wir steigen dann einmal beim A ein. Und starten dann hier mit der ABC-Analyse. Also die ABC-Analyse ist ein betriebswirtschaftliches Analyseverfahren. Ja, wer hätte das gedacht? Das Wort Analyse steckt ja auch drin. Und es ist eine Menge von Objekten, die darin enthalten sind oder die bewertet und analysiert werden, wie zum Beispiel der Umsatz, der Gewinn, Einkaufspreise und auch der Jahresverbrauch. Und diese Klassen werden dann in die Kategorien A, B und C eingeteilt. A-Klassen haben dann einen ziemlich hohen Wertanteil, meist so 70-80%, aber einen geringen Mengenanteil, so 10-20% meist. Die B-Klasse hat einen Wertanteil von meist 10-25% und der Mengenanteil liegt immer so bei 10-40%. Die Klasse C hat einen geringen wertmäßigen Anteil, da liegt man dann nur noch so bei 5-10%, allerdings einen ziemlich hohen mengenmäßigen Anteil, der meist bei 50-70% liegt. Aus Einkaufssicht sind dann trotzdem die A-Klassen am häufigsten zu betrachten und auch am wichtigsten. Allerdings sollte man die C-Klassen natürlich auch nicht außer Acht lassen, weil, ja, wie man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und häufig wird in der Praxis dann auch noch die XYZ-Analyse dazu angewendet. Und dann springen wir einfach mal weiter und nehmen diese noch kurz mit. Und die XYZ-Analyse hat dann das Ziel, Artikel nach dem Auftreten von ihrem Verbrauch einzuklassifizieren. Ja, bei den X-Gütern sind wir dann bei einem relativ konstanten Verbrauch und die Verbrauchsschwankungen sind relativ selten. Daher ist die Vorhersagegenauigkeit bei den Gütern ziemlich hoch. Bei den Y-Gütern ist der Verbrauch allerdings einer starken Schwankung unterlegen, dies meist aus trendmäßigen oder auch saisonalen Gründen. Und dementsprechend ist dann auch die Vorhersagegenauigkeit relativ durchschnittlich. Die Z-Güter werden hingegen völlig unregelmäßig verbraucht und eine genaue Vorhersage ist damit eigentlich kaum möglich. Und dann haben wir das nächste A. Da sind wir dann beim Thema Ausschreibung. Ja, die meisten werden das wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Und so gesagt ist eine Ausschreibung ein Schriftstück, welches dann an die potenziellen Lieferanten geschickt wird, damit man die Konditionen für bestimmte Produkte oder auch Dienstleistungen und deren Konditionen dazu anfragen kann. Und meist werden dann auch dabei unbekannte Lieferanten mit angeschrieben oder ausgewählt, damit auch diese ihre Produkte und Dienstleistungen für einen Preisvergleich anbieten können. Und eine Ausschreibung sollte mindestens die folgenden Punkte haben, wie zum Beispiel die Lieferbedingungen, also auch die Lieferzeiten, wie häufig soll die Lieferung stattfinden, also der Intervall, die Anlieferungsorte, dann die Zahlungskonditionen, auch die Qualität bzw. Informationen dazu, ob eventuell noch zusätzliche Dienstleistungen dazu gebraucht oder angeboten werden, bei physischen Produkten dann auch, wie es verpackt sein wird und natürlich über welchen Bedarfszeitraum wir hier sprechen. Und nachdem dann am besten natürlich alle potenziell angeschriebenen Lieferanten bei dieser Ausschreibung mitmachen, kann danach dann der Einkäufer objektiv entscheiden, was dann das sinnvollste Angebot für das Unternehmen ist. Ja, dann sind wir auch schon beim B und hier legen wir los mit der BANF. Ja, haben viele in Firmen wahrscheinlich auch schon mal gehört oder es wird dort angewendet. BANF ist die Abkürzung für eine Bestellanforderung und ist wie ein interner Beleg im Beschaffungsprozess. Ja, und diese BANF wird dann an den Einkauf geschickt und zwar vom Bedarfsträger, wenn derjenige keine Befugnis hat, Waren selbstständig zu bestellen. Da wären wir dann wieder beim Thema Maverick Buying, aber dazu kommen wir dann auch noch später. Meist enthalten sind in BANF dann schon vordefinierte Angaben und Liefertermine und auch Preise von Preferred Suppliern, wie man es auch so schön nennt. Und diese werden dann im Normalfall durch den Einkauf einfach nur noch bestellt. Dann sind wir beim Beschaffungsmanagement und das Beschaffungsmanagement zielt dann auf die ganzheitliche Ausübung von der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen als elementare Tätigkeit von einem Unternehmen ab. Und ein erfolgreiches Beschaffungsmanagement kann dadurch auf jeden Fall zum Unternehmenserfolg beitragen. Zum Beispiel, wenn man die Total Cost of Ownership, auch dazu kommen wir dann noch später, oder auch Themen wie Standardisierung einsetzt. Und durch ein vernünftiges Beschaffungsmanagement kann man auch die Versorgungssicherheit garantieren und natürlich auch Senkung von Beschaffungskosten erreichen. Und was mit dazugehört, ist zum Beispiel einmal das Warengruppenmanagement, auch das Verhandlungsmanagement mit Lieferanten, das Beschaffungscontrolling und dann auch am Ende das Lieferantenmanagement. Dazu später dann auch noch mehr. Ja, dann kommen wir zu einem recht interessanten Begriff, der kommt zum Teil aus dem Englischen, und zwar der Bullwhip-Effekt. Also wenn man das einfach mal so schön auf Deutsch übersetzt, dann haben wir den Peitschenschlag-Effekt. Ja, und dieser Bullwhip-Effekt, der charakterisiert dann Auftragsschwankungen innerhalb von der Lieferkette oder auch Supply Chain, und das wird immer stärker, je weiter man sich in dieser fortbewegt. Ja, und ein Merkmal davon sind zum Beispiel Auftragsschwankungen von hohen Beständen. Ja, und alle Akteure, die in der gesamten Supply Chain sind, besteht dann die Problematik, dass jeder nur die Bedarfe von der ihm unmittelbar vorgelagerten Kunden kennen kann. Also der Bullwhip-Effekt entsteht dadurch aus Informationsdefiziten innerhalb von der Supply Chain. Also wie zum Beispiel der zeitliche Verzug von Weitergabe von Informationen oder auch Bedarfsprognosen an den Lieferanten. Ja, und dadurch dann sich die ändernde Beschaffungspolitik von den Abnehmern, Bedarfsbündelungen und auch Preisvariationen als Folge von zum Beispiel Verkaufsförderungsaktionen und damit einhergehende Nachfrageschübe. Und dann haben wir beim B noch das BPO, also Business Process Outsourcing. Ja, und das ist dann eine Art Sonderform vom Outsourcing, also zum Beispiel Teilauslagerungen innerhalb der Organisation bzw. Firma, wie zum Beispiel der Logistik, die Buchhaltung, aber auch die IT. Und eine Firma sollte definitiv nur die Bereiche outsourcen, die nicht zur Kernkompetenz zählen. Denn der Vorteil von dem Thema BPO für die Firma sind dann insbesondere die Verlagerung von den Betriebsrisiken und auch die operativen Tätigkeiten auf den Dienstleister. Ja, und dadurch wird das Unternehmen dann natürlich deutlich transparenter, schlanker und kann sich besser auf seine strategischen Aufgaben konzentrieren. Also seine wirklichen Kernkompetenzen. Auch hier zum Thema Outsourcing stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne bei Fragen zur Verfügung. Wie auch Sie Ihre internen Prozesse verschlanken können, optimieren im Endeffekt und dadurch auch Zeit und Kosten sparen und Ihre Mitarbeiter wieder das machen lassen können, wofür sie angestellt wurden. Ja, und dann sind wir beim C angekommen und hier hätten wir dann einmal das Thema Compliance Management. Und hieran ist das Witzige, dass Compliance meist sogar als deutsches Wort gesehen wird, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Ja, also das Compliance Management stellt dann sicher, dass alle verbindlichen Unternehmensrichtlinien zum Beispiel effektiv, aber auch effizient erfüllt werden und befolgt werden. Ja, und die hierbei gesetzten Unternehmensziele werden dann unter Einhaltung von internen, externen, aber auch gesetzlichen oder dann auch sogar freiwilligen Anforderungen überprüft. Ja, und was hier sogar dazugehört, ist die Sicherung und die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von der Geschäftsführung, aber auch der Vermögensschutz unter Aufdeckung und Verhinderung von zum Beispiel Vermögensschädigungen. Und dann haben wir beim C noch einmal das Konglomerat-Purchasing, also in dem Fall dann tatsächlich mit C geschrieben am Anfang. Und das sind dann Beschaffungskooperationen zwischen selbstständigen Tochterunternehmen von einem Konzern. Ja, und das wird dann als Konglomerat-Purchasing oder dann zum Teil auch als Group-Purchasing bezeichnet. Ja, dann sind wir auch schon beim D angekommen und hier nehmen wir als erstes das direkte Material. Also Material, was direkt in ein Endprodukt oder auch Enderzeugnis einfließt. Ja, dazu können dann zum Beispiel Gehäuse oder auch verschiedenste Komponenten zählen. Und dies trifft dann natürlich mehr bei produzierenden Firmen auf. Ja, und dann haben wir noch einmal beim D das Dual-Sourcing. Aber das Prinzip vom Dual Sourcing ist dann das Beziehen von identischen Produkten oder auch Gütern oder auch Dienstleistungen von zwei unabhängig voneinander verschiedenen Lieferanten. Ja, und deswegen ist das Ziel vom Dual Sourcing dann die Gefahr von Versorgungsengpässen, aber auch das Risiko von der Lieferantenabhängigkeit deutlich zu minimieren. Da sind wir beim E angekommen. Und hier fangen wir dann mit der E-Auction oder auch E-Auktion an, zum Teil aber auch Reverse Auction genannt. Und eine E-Auction ist dann einfach, simpel gesagt, eine Versteigerung, allerdings online. Ja, und im Rahmen von der Beschaffung tritt dann der Einkäufer als Auktionsinitiator auf. Ja, und die Lieferanten, die partizipieren bei dieser Auktion, die stehen dann im direkten Wettbewerb und können sich unter, aber auch überbieten in den Kriterien ja, Preis, Qualität, Logistik, Service und viele mehr. Und simples Ziel dahinter ist es einfach, den besten Lieferanten zu identifizieren, der ein perfektes Preis- und Leistungsverhältnis anbieten kann. Ja, Vorteil von diesen E-Auctions sind dann einmal die Markttransparenz und auch die verkürzten Prozesse. Ja, aber eine E-Auction sollte dann immer nur am Ende von einer Ausschreibungsphase stattfinden, damit man die finale Entscheidungsfindung dann erreichen kann. Ja, und im Vorhinein sollte dann definitiv eine Lieferantenqualifizierung durchgeführt werden, damit man gewährleisten kann, dass ausschließlich die Lieferanten daran beteiligt sind, die auch alle Unternehmensstandards erfüllen. Trotzdem sollten immer mindestens drei Lieferanten an solch einer E-Auction teilnehmen, damit die Nachfrage eindeutig spezifiziert ist. Und vor allem sollte ein gewisser Wert von der Ausschreibung dahinter stehen, damit man auch den Aufwand von solch einer E-Auction rechtfertigen kann. Dann sind wir immer noch beim E und hier haben wir dann jetzt das ERP-System. Da werden die meisten wahrscheinlich auch schon gehört haben. Allerdings wissen viele wahrscheinlich auch nicht, was diese Abkürzung bedeutet. Das steht für Enterprise Resource Planning. Ja, das kann dann zum Beispiel eine SAP sein. Ja, und einfach gesagt ist es dann eine Anwendungssoftware, die dann zur ganzheitlichen Unterstützung von der Ressourcenplanung im Unternehmen beiträgt. Und die Systeme unterscheiden sich dann in der Branchenausrichtung von der Skalierbarkeit, je nach Unternehmensgröße dann auch und vor allem Anzahl benötigter Benutzer, weil man meistens pro User bezahlt und auch durch verschiedene Datenbanken oder auch Programmiersprachen, verschiedene unterstützte Betriebssysteme. Und nach einer aktuellen Entwicklung favorisieren dann vor allem die KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, die webbasierten ERP-Systemlösungen, da dies meist deutlich einfacher, schneller und kosteneffizienter zu implementieren ist und sich auch einfacher anwenden lässt. Dann sind wir einmal beim F und haben dann hier das FIFO-Verfahren. Ja, also kommt auch aus dem Englischen und bedeutet First In, First Out und ist eine Methode, um Verbrauchsmengen monetär zu bewerten. Und hier wird dann angenommen, dass die zuerst eingelagerte Ware auch als allererstes wieder verbraucht wird. Ja, vor allem wird dieses FIFO-Verfahren angewendet bei verderblichen Produkten, also meist im LEH. Also LEH gleich Lebensmitteleinzelhandel. Dann sind wir angekommen beim G und hier nehmen wir dann einmal das Global Sourcing. Also das Global Sourcing ist eine Strategie, die dann ausgerichtet wird an verschiedenen Einkaufsaktivitäten von der jeweiligen Firma und sich auf die weltweiten Beschaffungsmärkte fokussiert. Also hier haben wir dann bei der strategischen Ausrichtung die systematische, weltmarktorientierte und grenzüberschreitende Beschaffung unter Einbeziehung von ausländischen Märkten und Lieferanten. Und da haben wir dann auch die Vorteile, dass wir zukünftige Entwicklungen rechtzeitig identifizieren können, Konditionsoptimierung durch ein deutlich erweitertes Angebot und natürlich auch erste Kontakte dann für einen möglichen potenziellen neuen Absatzmarkt. Ja, also wer das Global Sourcing definitiv richtig betreibt, investiert hiermit auch in seine anhaltende Wettbewerbsfähigkeit von seiner Firma. Dann haben wir das H jetzt einmal frecherweise übersprungen und legen gleich beim I weiter los. Und nehmen dann hier die Incoterms. Ja, das haben wahrscheinlich auch schon einige gehört, allerdings nicht unbedingt dem Hintergrund wissen, was es tatsächlich bedeutet. Im Privaten findet das zum Teil auch sogar Anwendung. Wenn man zum Beispiel im Baumarkt etwas Größeres bestellt und das dann per Spedition angeliefert wird, sieht man dann meist, dass da so Sachen stehen wie zum Beispiel DDP, also Delivery Duty Paid. Deutsch übersetzt dann einfach, dass die Lieferung und die Verzollung und alle weiteren Kosten übernommen worden sind. Ja, also die Incoterms definieren deswegen einheitliche internationale Regeln von handelsüblichen Vertragsformeln. Ausgegeben werden diese von der ICC, also der Internationalen Handelskammer oder auch International Chamber of Commerce, und die hat ihren Sitz in Paris. Und allerdings werden die nicht allzu oft überarbeitet, was aber auch nicht unbedingt notwendig ist, weil diese Incoterms regeln dann den Kosten- und Gefahrenübergang von Ort und Zeitpunkt, an dem der Käufer, zum Beispiel dem Verkäufer, dann die Ware zur Verfügung stellt oder auch übergibt. Ja, dann haben wir das J jetzt auch einfach mal übersprungen und legen dann gleich weiter los mit dem K. Und hier steigen wir dann ein mit Kaizen. Ja, wie man vielleicht schon vermuten kann, das Kaizen kommt aus dem Japanischen. Und das Kaizen-Management ist dann einfach das Einleiten von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen, damit dauerhaft die Steigerung vom Kundennutzen vorliegt. Allerdings sind die Veränderungen dann nicht sprunghaft, sondern kommen dann nach und nach mit der Zeit. Also das Kaizen ist dann für die ständige Suche nach Ursachen von Problemen, um alle Aktivitäten in der Firma ständig zu verbessern und vor allem auch um den Konsumentennutzen oder auch Endverbraucher dauerhaft zu steigern. Und vor allem macht Kaizen dann die kontinuierliche Verbesserung zum Bestandteil des selbstständigen Handels von jedem einzelnen Mitarbeiter der Firma. Dann bei einem weiteren K sind wir dann bei den KPIs, also die Key Performance Indicator. Haben viele wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und das steht für nichts anderes außer für Kennzahlen, die sich dann auf den Erfolg und die Leistung oder auch die Auslastung von Unternehmen, die Abteilungen einzelner Maschinen oder auch sogar Mitarbeiter oder Projekten beziehen. Ja, und die KPIs dienen dann dem Management und dem Controlling vor allem als Hilfsmittel zur Kontrolle und zur Bewertung von Unternehmensprozessen, einzelnen Abteilungen oder auch, wie eben gesagt, einzelnen Projekten. Ja, als KPIs können dann unterschiedliche Größen herangezogen werden, die in Abhängigkeit von der eingenommenen Perspektive, also auch dem Einkauf, dem Vertrieb, von dem Rechnungswesen oder auch Finanzbuchhaltung und dem Zweck, also zum Beispiel die Investitionsentscheidung, Make or Buy, kommen wir später auch noch zu, gewählt werden. Dann haben wir beim K noch das Konsignationslager oder auch abgekürzt einfach Konsilager, was dann vor allem Anwendung findet in Betrieben, die produzierend unterwegs sind. Ja, das bedeutet, dass der jeweilige Abnehmer von dem Lager, nicht der Inhaber ist von diesem Lager. Die Vorräte bleiben also so lange im Eigentum vom Lieferanten, bis dann entweder eine definierte Frist abgelaufen ist oder allerdings der Kunde die Ware aus dem Konsignationslager dann abruft. Ja, und Vorteil von diesem Konsignationslager ist eindeutig die Senkung von den Lagerhaltungskosten, aber auch eine gleichzeitig hohe Versorgungssicherheit. Dann sind wir angekommen beim L und hier fangen wir dann mit dem LOI, also dem Letter of Intent an. Ja, und ein LOI ist dann eine schriftliche Absichtserklärung, also tatsächlich offiziell auf einem ausgedrückten Blatt Papier mit zwei Unterschriften drauf, zwischen zwei Vertragsparteien, und in deren Rahmen werden dann beide Vertragspartner gemeinsame Verhandlungsziele vereinbaren oder einer von den jeweiligen Vertragspartnern wird dem anderen ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Aber auch je nach Abhängigkeit vom Inhalt können aus einem LOI dann tatsächlich auch rechtliche Verpflichtungen abgeleitet werden. Also da sollte man dann auch auf jeden Fall immer aufpassen, was genau da drin steht. Dann hätten wir noch einmal die Lieferantenbewertung. Und zwar dient die Lieferantenbewertung dann der qualitativen und quantitativen Beurteilungen der Leistung von dem jeweiligen Lieferanten anhand vordefinierter Kriterien. Auch hier ist es natürlich je nach Firma unterschiedlich, was die Kriterien sind und in welchem Umfeld man sich bewegt. Aber auf jeden Fall ist neben dem Preis, was für ein Produkt oder eine Dienstleistung zählt, dann noch die Lieferkonditionen, der Lieferservicegrad, Qualität der von den gelieferten Gütern. Was allerdings auch mit in die Bewertung mit einfließt, ist die Bonität und natürlich auch die Kooperationsbereitschaft von dem Lieferanten. Und tatsächlich wird auch das Umfeld von dem Lieferanten mitbewertet. Also hier sind wir dann bei einer differenzierten Analyse von sozialen, politischen, aber auch ökonomischen Auswertungen von dem jeweiligen Lieferantenumfeld. Ja, das ist dann vor allem ein Thema außerhalb von Deutschland oder auch Europa oder auch der EU. Das findet dann vor allem Anwendung in den BRIC-Staaten, eine ziemlich hohe Bedeutung. Ja, die Lieferantenbewertung kann dann mittels verschiedener Verfahren durchgeführt werden, zum Beispiel einmal das Punktebewertungsverfahren, eine Nutzwertanalyse oder auch die Stärken-Schwächen-Analyse. Dazu kommen wir dann auch noch später. Und was dann hier direkt mit dazu passt, ist einmal die Lieferantenqualifizierung. Ja, also hier wird dann nochmal überprüft, was der Lieferant so alles angegeben hat in seiner Selbstauskunft. Allerdings wird es dann hier eine deutlich tiefergehende aktive Überprüfung vom potenziellen Lieferanten durch den Einkauf. Also da haben wir dann natürlich auch einmal noch die Selbstauskunft vom Lieferanten, eine Bonitätsprüfung kommt mit dazu. Es wird überprüft, ob wir ISO-Zertifizierungen haben und, was auch sehr wichtig ist, natürlich, ob die sozialen und ethischen Standards eingehalten werden. Und häufig wird dieses durch ein Audit herausgefunden, allerdings geht man heutzutage mehr dazu über, das tatsächlich auch online durchführen zu können. Das spielt dann zum Beispiel das Thema KYS, also Know Your Supplier, an. Und vor allem in der Finanzbranche, aber auch in allen anderen Branchen, ist das ein deutlich wichtigeres Thema, was man nicht unterschätzen sollte und definitiv immer vorab durchführen sollte mit seinen potenziellen Lieferanten oder auch seinen bestehenden Lieferanten. Die meisten Firmen haben natürlich nicht unbedingt das Know-how oder auch die Kapazitäten dazu, aber hier sollte man definitiv, auch um Repressalien vermeiden zu wollen, sich an externe Partner wenden, die dies durchführen können, weil die das Wissen dahinter haben und auch genau wissen, welche Tools man dafür nutzen kann. Auch hierzu sind wir gerne für Sie bereit, Sie zu unterstützen. Und wenn Sie Interesse haben, lassen wir Ihnen gerne unser aktuelles White Paper zum Thema KYS zukommen. Natürlich kostenfrei. Und bevor wir dann zum M weitergehen, nehmen wir beim L noch einmal kurz das Thema Local Sourcing mit. Also das ist einfach ganz banal gesagt die Beschaffung im regionalen Umfeld von der jeweiligen Firma. Ja, das kennt man als Privatanwender natürlich dann auch, aber mehr so aus dem Supermarkt, wie zum Beispiel lokal einkaufen, also von lokalen Betrieben, Landwirten etc. Dann sind wir beim M angekommen und steigen dann hier mit der Make-or-Buy-Decision ein. Ja, also hier wird dann situativ entschieden bzw. überprüft, welchen Wertschöpfungsschritt man eingeht, ob man die Eigenerstellung, also das Make, oder durch den Fremdbezug, also Buy, geht. Wenn man sich für das Buy entscheidet, na, gliedert man dies natürlich dann aus, wo wir dann beim Thema Outsourcing wieder sind. Ja, Vorteile von der Eigenproduktion oder auch Eigenfertigung sind dann natürlich vor allem die eingesparten Vertriebs- und Transportkosten, ja, aber auch, dass die Marge natürlich dann dadurch im Endeffekt höher ausfällt, weil der Lieferant das natürlich mit in seinen Angebotspreis einkalkuliert. Und natürlich wird die Abhängigkeit dem jeweiligen Lieferanten gegenüber deutlich verringert. Und vor allem können die Qualitätsstandards direkt und permanent überprüft werden am Standort selbst. Vorteil dabei, wenn man es fremdfertigen lässt, ist natürlich einmal die kurze bis mittelfristige Belastung von der Liquidität und eine Verbesserung von der Fixkostenstruktur und der geringen Abhängigkeit gegenüber von Nachfrageschwankungen. Ja, und was dann ein Risiko einer mangelnden Kapazitätsauslastung durch den Lieferanten getragen werden muss. Oh, dann sind wir angekommen bei meinem persönlichen Lieblingsthema, und zwar dem Maverick Buying. Manchmal auch bekannt als Maverick Spending, aber Maverick Buying ist dann der richtige Fachbegriff dafür aus dem Beschaffungsmanagement und bezeichnet vor allem die Beschaffung außerhalb von standardisierten Beschaffungswegen. Das bedeutet, Person X bestellt einfach freie Schnauze bei Amazon oder wo auch immer und nutzt nicht die verhandelten Konditionen oder vorgefertigten Verträge mit Lieferanten und macht quasi, was er will und lässt damit den Einkauf komplett außen vor. Maverick Buying ist definitiv ein starkes Thema, bei den meisten KMUs vor allem, weil natürlich nicht unbedingt Kapazitäten zur Verfügung stehen, sich einer vernünftigen Beschaffungsstrategie zu widmen. Allerdings sollte man das definitiv nicht unterschätzen, weil man sehr großes Potenzial an Kostenersparnissen und Zeitersparnis links liegen lässt. Man kann ohne Probleme mit einer vernünftigen Beschaffungsstrategie 20-40% seiner Kosten reduzieren. Daran haben wir noch einmal die MRO-Produkte. Also MRO-Produkte zählen dann vor allem zu den indirekten Materialien bzw. Gütern. Das MRO bedeutet Maintenance, Repair und Operating Products, also einfach Instandhaltungsmaterialien, Reparaturmittel und Betriebsstoffe. Und diese werden dann vor allem in der Fertigung oder auch in fertigungsnahen Bereichen, also wie zum Beispiel Labors, dann als Verbrauchsmaterial eingesetzt. Ja, und wer jetzt immer noch aufmerksam zuhört, der wird jetzt gemerkt haben, dass wir das N und das O übersprungen haben, weil wir direkt mit dem P weitermachen. Und hier fangen wir dann mit dem P2P an, also Procure to Pay oder auch Purchase to Pay genannt. Und dem P2P-Prozess werden dann einfach alle Aktivitäten zugeordnet, die zwischen dem Einkauf, also der Beschaffung bis hin zur Zahlung durch die Finanzbuchhaltung zum Beispiel von einem Produkt oder einer Dienstleistung liegen. Ja, und dann sind wir noch einmal bei der Produktwertanalyse. Und die Produktwertanalyse zielt vor allem auf die Kostensenkung von Produkten ab, beziehungsweise von deren Bestandteilen bei vorgegebenen Funktionen und Eigenschaften. Das zu betrachtende Produkt wird dabei in seine Einzelbestandteile quasi zerlegt und die strategisch signifikanten Elemente werden dann von den strategisch unrelevanten Teilen getrennt und anschließend dann nach Kostenkriterien bewertet. Ja, der Vorteil von der Produktwertanalyse ist dann darin, dass man die Funktionen und Objekte von einem Gut ganzheitlich abgebildet sind. Und zusätzlich kann dann auch noch ein höherer Transparenz- und Informationsgrad bei der Beschaffung von einzelnen Produkten erzielt werden. Ja, also auch nicht gerade verkehrt. Und die Produktwertanalyse ist meist dann mit der Nutzwertanalyse verwandt. Ja, und dann nehmen wir noch einmal einen Q mit, und zwar den Quick Win. Ja, also der Quick Win ist dann aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Strategie, die das Ziel hat, schnell und sichtbare Ergebnisse und auch messbare Ergebnisse zu realisieren. Ja, der Einkauf hat dann seinen Fokus darauf, vor allem die Realisierung von kurzfristigen Kosteneinsparungen zu sehen. Auch wenn man das jetzt vielleicht denken mag, dass Quick natürlich schnell, also ein schneller Gewinn sein soll, naja, manchmal kann auch durchaus ein Quick Win länger dauern. Ja, das ist natürlich ein sehr plakativer Ausdruck und der ist dann meist sogar auch ein Ausgangspunkt für Neuerungen in einer Firma. Dann sind wir beim R angekommen und nehmen hier den Rahmenvertrag mit oder auch die Rahmenvereinbarung. Ja, und ein Rahmenvertrag ist meistens dann vordefiniert in seiner Laufzeit, aber kann je nach Branche dann natürlich auch variieren. Ja, und ein Vertrag stellt dann natürlich individuelle Vereinbarungen mit dem jeweiligen Lieferanten dar, die dann zum Teil, oder was heißt zum Teil, natürlich sehr stark über die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also AGBs, hinausgehen. Ja, und dann neben einer Vereinbarung über die Gültigkeit von AEBs, also allgemeinen Einkaufsbedingungen von dem jeweiligen Kunden oder auch Abnehmer in dem Fall, können dann Basisverträge in seiner allgemeinen Form die Festlegung von Bedarfsplanung und die Laufzeit, Artikelgruppen, besondere Maßnahmen für die Qualitätssicherung, aber auch die Logistik sein. Da die meisten Basisverträge dann in der Regel unbefristet sind, muss dann natürlich auch eine Kündigung geregelt werden, also Zeiten, die einzuhalten sind. Allerdings hat man dann natürlich auch wieder den Vorteil, vor allem auf der Lieferantenseite, dass die Artikelgruppen vordefiniert werden können, was auch deren Vorbeschaffung angeht, aber dann auch für den Endnutzer, Endkunden, dass die Preise über einen definierten Zeitraum festgelegt sind und somit auch Planungssicherheit herrscht. Dann haben wir beim R noch einmal den ROI, also Return on Investment. Und das bezeichnet dann einfach die Rendite vom eingesetzten Kapital. Aber hier hat man sich dann festgelegt, Gewinnanteil durch Kapitaleinsatz auszuwerten. Ja, und hierbei wird dann ausgegangen, dass die Rückflüsse von Investitionen aus einer zum Beispiel vorangegangenen Analyse bekannt sind und dass sich Investitionen innerhalb von kürzester Zeit dann dadurch amortisiert. Und durch einen optimierten Einkauf kann der Kapitaleinsatz natürlich verringert werden, was bedeutet, dass der ROI, also Return on Investment nochmal, eine ziemlich wichtige Kennzahl für den Einkauf ist. Dann nehmen wir einmal den RFI. Da sind wir dann beim Request for Information. Häufig verwendet man das dann, wenn man ein Angebot anfragt, zum Beispiel per E-Mail oder auch per Online-Portal. Es ist dann so gesehen einfach eine Aufforderung an den Lieferanten, bestimmte Informationen, aber auch Selbstauskünfte, die zu einer Anfrage bekannt gegeben werden, wie zum Beispiel von den Umfang vom Maschinenpark oder auch Benennung von den Standorten. Dann die nächste Stufe ist der RFP, also der Request for Proposal, was dann auch gleichgesetzt werden kann mit der Ausschreibung. Und in diesem Zusammenhang wird das dann auch gerne benutzt. Lieferanten werden dann hierbei über ein meist formales Beschaffungsdokument, also es kann auch eine standardmäßige E-Mail sein, aufgefordert, ihr Angebot für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung abzugeben. Ja, der Unterschied zum RFQ, also Request for Quote, kommen wir gleich auch noch zu, hat der Lieferant dann beim RFP die Möglichkeit, seine individuelle Ausführung vorzustellen, um vor allem den Kunden bzw. den Anfragenden seine definierten Eigenschaften von dem Produkt oder der Dienstleistung sowie die Anforderungsmenge bestmöglich zu erfüllen. Ja, und Angebote von einem RFP sind dann im Allgemeinen immer bindend. Ja, und dann sind wir beim RFQ, also dem Request for Quote. Und der Begriff RFQ wird dann meistens im Zusammenhang von elektronischen Anfragen bzw. Ausschreibungen verwendet, also hier auch wieder E-Mails oder Online-Plattformen. Und auch hier haben wir wie beim RFP dann ein formales Beschaffungsdokument, wie man es immer so schön nennt, damit derjenige, also der Lieferant, dann seine vordefinierten angefragten Produkte und Dienstleistungen ordnungsgemäß anbieten kann. Ja, und der Unterschied zum RFP ist dann, dass die Anforderungen meist, oder zumindest sollten sie es, klar spezifiziert sind und für den Lieferanten dann auch bindend sind. Also die Vorgaben schon allein. Vorgaben an den Lieferanten sind dann auch nicht mehr verhandelbar. Und dann haben wir zum Schluss der RF-Reihe dann noch den RFX, also Request for X. Also das X ist dann einfach in dem Sinne ein Platzhalter und kann durch das I, das P oder auch das Q ersetzt werden. Ja, und wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, waren wir vorhin beim D, ja beim Dual Sourcing. Ja, deswegen sind wir jetzt beim S, beim Single Sourcing. Ja, und hier haben wir es dann auch mit einer, ja, das kann man ruhig noch so nennen, einer Beschaffungsstrategie zu tun, die Warengruppen oder Produkte, Dienstleistungen etc. durch ausschließlich einen einzigen Lieferanten bezieht. Natürlich ist hier dann die Komplexität nicht so hoch, weil man nur einen einzigen Lieferanten hat, um diesen zum Beispiel intern freigegeben zu bekommen, weil dann meist die Zusammenarbeit tatsächlich an einem Endprodukt mit einem Lieferanten einfacher ist. Auch wenn der Trend zwar leider tatsächlich auf dem Single Sourcing immer noch festhängt, was nicht unbedingt die beste Variante ist, da man wirklich mit seinem Lieferanten dann sehr eng zusammenarbeiten muss, permanent Überprüfungen stattfinden lassen muss und definitiv sehr eng mit seinem Lieferanten zusammenarbeiten muss und die gesamte Lieferantenbeziehung auch immer wieder hinterfragt werden muss. Daher bietet sich aus der persönlichen Meinung definitiv das Dual Sourcing mehr an. Auch schon allein, um deutlich bessere Preise erzielen zu können. Ja, und dann haben wir noch das S wie Skonto. Ja, Skonto kennen die meisten wahrscheinlich auch aus dem privaten Umfeld dann. Da es auch hier bei Beträgen, die noch auf Rechnung gekauft werden können, dann genutzt werden kann. Meist bewegt sich der Skontorahmen bei 2 oder 3% und wird dann einfach von dem Rechnungsbetrag abgezogen, wenn man seine Rechnung innerhalb von vordefinierten Zeitraum, also zum Beispiel 7 Tagen oder auch 10 Tagen oder zum Teil auch 14 Tagen netto, bezahlt hat. Wobei das Wort netto in dem Fall dann natürlich nicht mehr richtig ist, was dann immer nur für die zum Beispiel 30 Tage netto, also Standardzahlungsziel, steht. Und dies hat natürlich Vorteile für beide Seiten. Der Lieferant bekommt sein Geld schneller, aber der Kunde spart sogar noch ein bisschen. Dann sind wir einmal bei der Spend Analysis, also die Kostenanalyse. Und das ist dann zum Beispiel die systematische Aufbereitung von den Ausgaben mit dem Ziel, um natürlich Kosten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Also die Kernfrage dahinter ist dann zum Beispiel, was wurde wann und von wem und in welcher Höhe gekauft? Auf dieser Basis wird dann eine Kategorisierung vorgenommen. Zum Beispiel werden da dann die Ausgaben von einem Lieferanten in einer Warengruppe oder einem Verursacher zugeordnet. Ja, und wie vorhin auch angekündigt, sind wir jetzt bei der Stärken-Schwächen-Analyse. Im Englischen dann auch SWOT abgekürzt, also S-W-O-T. Steht dann für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Aber häufig, heutzutage, hört man tatsächlich nur noch von der SWOT-Analyse. Also diese SWOT-Analyse ist dann einfach nur die unternehmensinterne Analyse von Stärken, Schwächen, Möglichkeiten oder auch Chancen oder auch Gefahren oder auch Bedrohungen und Risiken. Ja, die SWOT-Analyse ist deswegen eine qualitative Analyse von bestehenden Wettbewerbsfähigkeiten von einer Firma und kann sich dann vor allem auch auf die einzelnen organisatorischen Einheiten beziehen, die in der Firma sind, also auch der Einkauf. Und im Endeffekt ist es dann eine ganzheitliche Strategie für die Ausrichtung und Entwicklung von Geschäftsprozessen, wobei dann natürlich hier vor allem die Stärken und Chancen genutzt werden sollten und die Schwächen und Gefahren auszugleichen sind oder gar zu bekämpfen sind. Dann haben wir wieder so eine Sache, was die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, das SCM, also das Supply Chain Management. Häufig wird dieser Begriff tatsächlich auch einfach so im Deutschen verwendet, obwohl es eigentlich für die Lieferkette, Versorgungskette oder auch für Wertschöpfungskette stehen kann. Ja, wenn man es so sieht, arbeitet ja jedes Unternehmen mit verschiedenen anderen Unternehmen zusammen. Deswegen ist dann in der Praxis die Supply Chain eine Art Netzwerk von verbundenen Unternehmen, was dann tatsächlich von der Produktherstellung bis zum Vertrieb an den Endkunden reichen kann. Ja, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, ja, Supply Chain, Einkauf, ja, das gehört doch alles zusammen. Ja, nein, leider nicht. Die Supply Chain ist tatsächlich etwas ganz anderes als das Thema Einkauf bzw. Beschaffung. Da zum Beispiel in der Supply Chain auch Koordinationsaufgaben enthalten sind. Ja, und der Einkauf sich so gesehen nur in Anführungszeichen für die Interaktion mit seinen Lieferanten beschäftigt. Da sind wir jetzt auch schon beim T angekommen. Und hier hätten wir dann einmal das TCO, also die Total Cost of Ownership. Zum Teil wird es auch als Product Lifecycle Costing genannt, aber beim TCO, also Total Cost of Ownership, ist man auf der sicheren Seite. Ja, und das ist ein strategisches Beschaffungsmanagement-Tool und sorgt dann für ein umfassendes Verständnis von zum Beispiel oder auch der Transparenz von Kosten, die einhergehen in der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen. Ja, und das Spannende hieran ist, die direkten Kosten fließen hier genauso ein wie die indirekten Kosten innerhalb der Beschaffung. Oder auch die Wartung, der Instandhaltung oder allen anderen Produkten, die damit verbunden sind. Ja, und hinter dem TCO wird dann mit versucht, sollte zumindest damit tatsächlich ein Ziel von sein, die sämtlichen Kosten über den Produktlebenszyklus von einem Produkt zu kalkulieren und damit auch zu kontrollieren. Und dann nehmen wir noch einmal kurz das TNT, also das Track and Trace mit. Ja, ganz einfach übersetzt sind wir dann hier bei der Sendungsverfolgung via Internet, ja, zum Beispiel bei Speditionen oder auch bei den bekannten Paketdienstleistern. Ja, und da haben wir doch tatsächlich das U einfach übersprungen und sind jetzt schon beim V, wie dem Vertragsmanagement. Ja, und das Vertragsmanagement formalisiert und organisiert dann einfach die Beziehung zwischen dem beschaffenden Unternehmen und dem Lieferanten, was das Ziel hat, das Risiko zu minimieren. Ja, und der erste Schritt dann vom Vertragsmanagement ist natürlich die Gestaltung von den Verträgen. Dies beinhaltet dann vor allem auch die Betreuung von den Vertragsverhandlungen durch den Einkäufer oder allgemein den Einkauf, die Implementierung, aber auch die Veränderung von Verträgen. Was dann in der nächsten Phase kommt, ist dann natürlich das aktive Vertragsmanagement, wo dann zum Teil, oder nicht nur zum Teil, sondern da sollte die effiziente Vertragspflege mit drin stehen. Es sollte dadurch eine Vertragsverwaltung geben, eine Vertragsarchivierung, das Vertragscontrolling und das inklusive von Risikobewertungen der Verträge. Ja, dazu gibt es dann auch noch zum Beispiel das Contract Lifecycle Management, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und man sollte definitiv wissen, was in seinen Verträgen drinsteht, wo diese abgelegt sind, egal ob die noch zum Teil in Papierform sind, was natürlich auch rechtliche Gründe hat. Aber man sollte dann wissen, wo diese hingelegt wurden, bevor dann das große Suchen anfängt, wenn man mal einen Vertrag benötigt. Auch sollte man seine alten Verträge, die vielleicht zum Beispiel ein LTA sind, also ein Long-Term Agreement, also ein Vertrag über längere Laufzeit, was da so alles drinsteht und vor allem an Konditionen und wie diese auch kalkuliert und gebunden sind für welchen Zeitraum. Manchmal entdeckt man dann auch, zum Teil zufälligerweise, weil man nach einem ganz anderen Abschnitt oder einer Klausel gesucht hat, Sachen, die einen aufhorchen lassen und dann mal man ganz fix eine Analyse macht und schaut, ah, guck an, wir bezahlen ja viel zu viel. Und natürlich ist auch interessant, von der Rede von der Vertragslaufzeit und auch den Kündigungsfristen, falls der Lieferant tatsächlich mal nicht so performen sollte, wie er denn sollte, laut Vertrag. Also man merkt schon, ein effizientes Vertragsmanagement ist das Nonplusultra in einer Firma und sollte auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Schon allein das Thema Ablage sollte man sich definitiv mit beschäftigen. Auch hier kann natürlich externe Hilfe entgegengenommen werden. Auch hier sind wir gerne für Sie da. Ja, beim W nehmen wir dann einmal kurz das Weighted Average Cost of Capital mit, auch abgekürzt WACC. Und beim Weighted Average Cost of Capital handelt es sich dann stumpf übersetzt um die gewichteten durchschnittlichen Gesamtkapitalkosten. Ja, und diese Bewertung hat jetzt nicht unbedingt was mit Einkauf zu tun, kann allerdings auch mit reingezogen werden und dient mehr der Unternehmensbewertung oder auch der Bewertung von einzelnen Investitionsobjekten, wo dann der Einkauf natürlich wieder seine Rolle hat. und zählt vor allem zu den Methoden vom Discounted Cashflow Verfahren. Ja, und da wir beim X ja schon ganz am Anfang mal vorgegriffen hatten mit der XYZ-Analyse, überspringen wir auch das Y, weil dort gibt es nichts Relevantes und sind dann beim Z angekommen. Und hier haben wir dann das Zero-Based Budgeting, also ZBB abgekürzt. Ja, und das ist ein Verfahren, um die Schwächen von einer traditionellen sogenannten Budgetierung zu überwinden und die Effizienz zu steigern und vor allem die Kostensenkung bei der Bestimmung von Budgets führen kann, beziehungsweise sollte. Ja, das Hauptaugenmerk beim ZBB, also Zero-Based Budgeting, ist dann die zwingende Bedarfsermittlung. Ja, und das bedeutet dann einfach, dass wir hier eine zielgerichtete Überprüfung haben bei der Aufstellung von Budgets hinsichtlich von zugrunde liegenden Projekten oder auch Funktionen. Ja, und interessant zu wissen, beim Zero-Based Budgeting haben wir dann nicht, im Gegenteil zum herkömmlichen traditionellen Budgetierungsverfahren, ist das Vorjahresbudget nicht entscheidungsrelevant. Ja, vielmehr wird dann hier der, wer auch immer es dann in dem Fall gerade nutzt, soll damit veranlasst werden, sich mit der Zielsetzung und seiner Organisation des Unternehmens auseinanderzusetzen und vor allem den Ablauf der Firma oder auch die Zukunft eben zukunftsorientiert neu zu planen. Und dann haben wir noch ein letztes Z. Und hier sind wir dann bei der Zulieferpyramide oder auch Zuliefernetzwerk oder auch Zulieferkette genannt. Und die Zulieferpyramide ist dann einfach die Lieferkette zwischen Lieferant bis hin zum Produzenten vom Endprodukt. Bedeutet, dass die Zulieferpyramide damit alle vorgelagerten Lieferanten bis hin zum Endprodukt abbildet. Ja, aber hier unterscheiden wir dann nochmal zwischen Tierlieferanten, also nicht Tier im Sinne von zum Beispiel Hund, sondern ein First-Tier-Lieferant. Ja, und das sind dann Lieferanten, die zum Beispiel einen Rohstoff verarbeiten und das fertige Produkt dann an den Produzenten verkaufen. Und dann haben wir hier noch den Second-Tier-Lieferant und der ist dann ein Vorlieferant für den First-Tier-Lieferant. Also man merkt schon, diese Zulieferpyramide kann beliebig hochgehen. Ja, und damit sind wir dann auch jetzt schon am Ende angekommen von dieser Episode zum Thema Abkürzung, Fachbegriffen oder auch Fremdwörtern, die in Einkauf gerne genutzt werden und meistens dann die Abteilungen oder auch Außenstehende, zum Teil aber auch Lieferanten, einfach nur verzweifeln lassen. Vor allem die Mischung zwischen deutschen und englischen Wörtern und Abkürzungen muss man erstmal beherrschen. Und es gibt natürlich noch viele eigene interne Abkürzungen innerhalb von einer Firma. Dies war jetzt natürlich nur ein kleiner Einblick in die meisten, aber auch häufigst genutzten Fachbegriffe und sollte einen kleinen Einblick darstellen, was man im Einkauf tatsächlich so alles umherwirft an Begriffen. Sollten noch Fragen zu diesem Thema aufkommen oder Interesse besteht an weiteren Informationen oder an einer zum Beispiel Übersicht an den ganzen Abkürzungen, kontaktieren Sie uns gerne und wir werden uns bei Ihnen schnellstmöglich melden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.